Das Problem ist der Zeitpunkt danach. Also wenn die PatientInnen wieder zu Hause sind und dann letztlich ihre Versorgung selber koordinieren müssen. Und da ist die ambulante Versorgung in Deutschland ebenso total fragmentiert organisiert. Und letztlich sind dann PatientInnen darauf angewiesen, dass der Hausarzt, die Hausärztin sich total stark einbringt und auch darum kümmert und alles organisiert, alle Arzttermine drumherum organisiert. Aber wenn der Hausarzt, die Hausärztin aus verschiedensten Gründen das nicht tut, der Patient, die Patientin beispielsweise auch einen Wohnortwechsel hat, in eine Pflegeeinrichtung gezogen ist oder, das sind ja ganz häufige Konstellationen, dann findet eben diese Koordination nicht statt. Die Botschaft, die mir sehr am Herzen liegt, ist, dass wir im Gesundheitswesen anfangen müssen, Verantwortung für den gesamten Behandlungsverlauf und auch für das Behandlungsergebnis zu übernehmen.
Über neue Wege im Gesundheitswesen. Der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über ein Projekt aus der Intensivmedizin der Charité, Universitätsmedizin Berlin. Die sogenannte PICS-Ambulanz hilft Patientinnen und Patienten bei Beschwerden, die nach einer intensivmedizinischen Behandlung auftreten können. Die Jury des Lofert-Preises 2026 hat das Projekt lobend erwähnt. Und jetzt zu Gast bei uns ist Professor Dr. Nicolas Paul. Er leitet diese deutschlandweit erste spezialisierte Anlaufstelle für Menschen mit dem PICS-Syndrom, dem Post-Intensive-Care-Syndrom. Hallo Professor Paul, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, hallo. Hallo Frau Brunner, hallo Frau Haug. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein heute. Wir haben uns sehr gefreut über die Einladung und auch über die lobende Erwähnung durch den Lofert-Preis dieses Jahr. Und ich freue mich auf das Gespräch, um so ein bisschen mehr vielleicht ja Aufmerksamkeit auf unsere Ambulanz und das Post-Intensive Care Syndrome zu bringen.
Das versuchen wir und dazu begrüße ich auch gleich meine Kollegin Julia Haug, die mit der ersten Frage starten wird. Guten Morgen, Julia.
Ja, hallo zusammen. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir über das sogenannte PICS-Syndrom sprechen können. Denn meine erste Frage führt mich in die Erinnerung an unseren Stifter, Dr. Christoph Lofert, der am Ende seines Lebens, wie das ja häufig der Fall ist, operiert werden musste und dann tatsächlich auch wirklich länger auf der Intensivstation verbracht hat. Und er hat in der Erfahrung, die er auf der Intensivstation gemacht hat, nochmal einen Grund mehr gesehen, tatsächlich diese Stiftung zu gründen, weil es ihm dort eben naturgemäß nicht so gut gegangen ist und er aber auch im Nachhinein noch wirklich viele Beschwerden hat, von denen er auch wirklich lange noch erzählt hat und von denen er auch lange noch was hatte. Von daher die Frage an Sie. Was genau machen Sie?
Genau, also vielen Dank für die Einleitung und ich kann die Erfahrung sehr gut nachvollziehen aus meiner täglichen Arbeit auf der Intensivstation. Und zwar bin ich von Haus aus, das, was ich auch den Großteil meines Tages mache, Intensivmediziner. Das heißt, ich arbeite auf einer Intensivstation in der Akutversorgung. Das ist einer der Schwerpunkte unserer Klinik. Und was wir eben festgestellt haben und auch in der Literatur in den letzten ja, 20, 30 Jahren immer mehr in den Fokus gerückt ist, das ist, dass PatientInnen auf der Intensivstation ihre Behandlung immer besser überleben. Das heißt, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann es ist so, dass die Rate der PatientInnen, die auf einer Intensivstation versterben, in den letzten Jahrzehnten rapide gesunken oder auch sehr kontinuierlich tatsächlich gesunken ist. Das heißt, wir sind mittlerweile an einem Punkt, dass wir sagen, okay, die allermeisten PatientInnen überleben diese akute Phase der schweren Erkrankung. Aber was wir eben festgestellt haben und immer besser verstehen, ist, dass damit ein Schluss ist. Das heißt, die PatientInnen werden von einer unserer Intensivstationen verlegt in die Folgeeinrichtung, haben aber immer noch Monate und ja, oft eben ja auch Jahre mit den Folgeerscheinungen dieser akuten, schweren Erkrankung zu kämpfen. Und nun ist es so, dass wir uns als IntensivmedizinerInnen häufig eben auf diese Akutphase konzentrieren und für eine lange Zeit eben diesen ganzen Bereich, der danach kommt, so ein bisschen ausgeklammert haben. Und diese Forschung am Post-Intensive-Care-Syndrom zeigt eben, dass das zu kurz gegriffen ist. Das heißt, der Ansatz dieser PICS-Ambulanz bei uns ist, dass wir die PatientInnen auch nach ihrer Entlassung von der Intensivstation weiter begleiten möchten. Das heißt, dass wir diese nicht nur sozusagen Behandlungsoptionen und Erfahrungswerte während der Akutbehandlung weitergeben möchten, sondern auch schauen möchten, wie kommt denn der Patient, die Patientin danach wieder zurück ins Leben? Kommt er oder sie wieder zurück auf das ursprüngliche Funktionsfeld? Vielleicht noch einen Schritt zurückgehend, was vielleicht ist das für manche HörerInnen auch nicht so geläufig, was eigentlich eine Intensivstation ist und wer auf einer Intensivstation Station behandelt wird. Vielleicht ja, kennen einige das von Angehörigen oder haben persönliche Erfahrungen in dem Bereich, aber grundsätzlich ist es so, dass alle PatientInnen, die eine akute vitale Bedrohung haben, also das heißt, man hat Sorge, dass beispielsweise ein Organsystem nicht mehr funktioniert oder man hat sogar schon den Fall, dass mindestens ein Organsystem, sprich Lunge, das Herz oder so nicht mehr funktioniert. Das sind die Situationen, wenn PatientInnen auf einer Intensivstation behandelt werden. Und das heißt, wir haben, was man auch vielleicht so, ja, in Anführungszeichen als gerätelastige Medizin bezeichnen würde, eine Medizin, die sich dann eben mit diesen Organfunktionsausfall oder der Gefahr eines Organfunktionsausfalls beschäftigt. Das heißt so, das klingt vielleicht sehr technisch, aber worauf das hinausläuft, ist, wir haben eben PatientInnen, die akut vital bedroht sind und am Ende sehr, sehr schwer krank sind. Und je nach Grunderkrankung, Komplikationen, die auftreten können, kann sich dann eben diese intensivstationäre Therapie auch über Wochen und im schlimmsten Fall eben auch über Monate ziehen. Und das kommt eben mit ganz hohen Kosten für die PatientInnen. Und daraus ist dann eben dieser Wunsch entstanden oder diese Idee entstanden, dass wir PatientInnen weiter zurück ins Leben begleiten.
Sie haben ja eben schon ein bisschen angedeutet, wie es zu dem Projekt kam. Vielleicht können Sie noch mal genauer für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was genau sich hinter diesem Post-Intensive-Care-Syndrom verbirgt und wie viele Menschen das betrifft und noch so ein bisschen den Kern des Projektes einmal beschreiben.
Gern. Also vielleicht fange ich mit der zweiten Frage an. Wie viele PatientInnen betrifft das? Also wenn man sich so die Abrechnungsdaten der Krankenhäuser in Deutschland anschaut, die werden jährlich veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt, dann gibt es in Deutschland mehr als 1,5 Millionen intensivmedizinische Behandlungsfälle pro Jahr. Das ist eine wirklich hohe Zahl. Das sind Behandlungsfälle. Das heißt, wenn ein Patient, eine Patientin mehrfach aufgenommen wird auf einer Intensivstation, dann ist das jeweils ein Fall. Das heißt, das entspricht nicht komplett der Menge an PatientInnen. Aber auch wenn man diese Fälle rausrechnet, betrifft das eben extrem viele Personen und die Zahl wird mit dem demografischen Wandel voraussichtlich auch noch zunehmen. Das heißt, wir sprechen hier, wenn man über Intensivmedizin spricht, über eine extrem hohe Zahl von PatientInnen pro Jahr. Und diese Beeinträchtigungen des Post-Intensive-Care-Syndroms, die sind traditionell in drei Domänen beschrieben worden, als das erste Mal in der wissenschaftlichen Literatur auftauchte. Und das ist zum einen die kognitive Domäne, das heißt, was viele PatientInnen nach längerer intensivstationärer Therapie beschreiben, das sind beispielsweise Konzentrationsprobleme, Störungen, Kurzzeitgedächtnis, teilweise auch Ausfälle des episodischen Gedächtnisses, dass PatientInnen sagen, sie erinnern sich an die Monate vor dem Unfall beispielsweise überhaupt nicht mehr. Also zum einen die kognitive Domäne. Das zweite, das ist die seelische Gesundheit, um das vielleicht im Großen zusammenzufassen. Das betrifft im Wesentlichen Depression. Das heißt, wir wissen, dass eben auch so eine längere intensivstationäre Therapie ein großer Risikofaktor ist für eine Depression oder für depressive Symptome nach der Entlassung. Dann Angststörung ist auch etwas, was wir so in der klinischen Versorgung häufig sehen, dass eine bestehende Angststörung sich deutlich verschlimmert hat nach der Entlassung oder im Rahmen dieser intensivstationären Therapie. Oder eben ganz neu aufgetreten ist. Und das Dritte in dieser seelischen Domäne, das sind posttraumatische Belastungsstörungen. Das heißt, dass PatientInnen tatsächlich durch die Behandlung auf der Intensivstation eine PTBS oder PTSD auf Englisch, Post-Traumatic Stress Disorder, posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Und das ist natürlich für die PatientInnen total belastend, wenn sie sagen, sie vermeiden jeglichen Kontakt zum Gesundheitswesen oder zum Krankenhaus, kriegen körperliche Symptome, Schweißausbrüche, wenn der Krankenwagen vorbeifährt, beispielsweise. Das ist so die zweite Domäne, diese seelische Komponente. Und das dritte, das ist die körperliche Domäne. Die ist auch häufig, wenn man sich so Prävalenzzahlen anschaut, am häufigsten auch betroffen, so ein bisschen häufiger als die anderen beiden Domänen. Und das betrifft so letztlich Muskelschwäche und also durch die kritische Erkrankung, durch die Intensivstation verursachte Störung der Nervenleitung und auch der Muskelfunktion. Und das ist etwas, was die PatientInnen häufig als total einschränkend im Alltag empfinden. Also im schlimmsten Fall haben wir PatientInnen, die nicht in der Lage sind, eine Flasche selber aufzudrehen, weil sie das Gefühl in den Händen nicht mehr haben und oder auch die Kraft in den Händen nicht mehr haben. Und oder Zahncreme auf einer Zahnbürste zielgerichtet aufzutragen und sich danach die Zähne zu putzen. Das erfordert ja, wenn man darüber nachdenkt, total viel Feinmotorik. Und es gibt eben auch schlimme oder drastische Fälle, aber PatientInnen, die das dann nicht mehr können. Und das ist natürlich total, total belastend für Betroffene. Und das Besondere an diesem Post-Intensive-Care-Syndrom ist, dass es eben häufig zusammen auftritt. Also wir wissen, dass PatientInnen häufig nicht nur eine Domäne haben, die betroffen ist, sondern zwei oder Probleme in sogar allen drei Domänen haben. Sie sagen, okay, ich kann mir keine Namen, die mir genannt werden, mehr merken. Komme morgens total schwer aus dem Bett, habe depressive Symptome und habe dazu das Gefühl, also wenn ich in meine Wohnung im ersten Stock gehe, dann bin ich so außer Atem, dass ich den Rest des Tages gar nichts mehr machen kann. Und dieser syndromale Charakter, also dieses Überlappen von Problemen in diesen einzelnen Domänen, das ist eben auch die große Herausforderung dieser Patientengruppe. Weil das total schwer ist, therapeutisch anzugehen, weil man an vielen verschiedenen Stellen ansetzen muss und sich überlegen muss, okay, was sind jetzt die führenden Probleme, was ist das, was den Patienten, die Patientin tatsächlich in der Lebensqualität belastet, was müssen wir in welcher Priorität angehen und was auch zusammen. Also werden die depressiven Symptome besser, wenn der Patient, die Patientin beispielsweise mehr Alltagsfunktionalität bekommt durch mehr Muskelkraft oder bessere Mobilität. Genau, das war der Grund, warum wir gesagt haben, okay, das macht Sinn, das in einer Ambulanz zu bündeln. Und eben aus dieser Idee heraus ist dann die PICS-Ambulanz entstanden.
Und wie genau kann man sich das vorstellen? Das klingt ja alles sehr, sehr logisch und man versteht, wenn man jetzt diese körperlichen Beschwerden hat, dann würde man ja denken, okay, dann muss derjenige erstmal vielleicht eine Reha machen oder zur Physiotherapie. Mit diesen Angstzuständen müsste er eigentlich irgendwo in Richtung psychotherapeutische Therapie gehen. Und Sie sagten ja schon, das eine bedingt auch natürlich das andere und welches muss zuerst priorisiert werden. Wie, wenn wir jetzt so einen Fall haben, wie Sie eben beschrieben haben, wie setzt da Ihr Projekt an? Also womit, wie beginnen Sie oder wie arbeiten Sie dann mit diesen Patienten diese Syndrome auf?
Also vielleicht vorweg, wie finden die PatientInnen zu uns? Das ist vielleicht so der Start. Das Thema war ja auch das diesjährigen Lokalpreis Patient Journey neu gedacht. Und genau das haben wir auch gemacht. Wir haben uns überlegt, okay, wie ist die Patient Journey ab dem Entlastzeitpunkt, nachdem der Patient, die Patientin die Intensivstation verlässt. Und wir versuchen, die PatientInnen dann von Anfang an zu begleiten. Das heißt, dass wir alle entlassenen Patienten, alle Entlassungen von den Intensivstationen bei uns in der Klinik screen, schauen, okay, erfüllen Sie die Kriterien, dass es sinnvoll wäre, Sie zu uns in die Ambulanz einzubestellen. Das heißt, lagen Sie eine gewisse Zeit auf der Intensivstation und sind Sie jetzt nicht in einer, beispielsweise wohnen Sie jetzt nicht am anderen Ende von Deutschland, das ist manchmal ein Problem, können nicht so einfach nach Berlin kommen, oder befinden sich ohnehin in dem, ich sag mal, Endstrecken einer chronischen Erkrankung, die in absehbarer Zeit dazu führen wird, dass der Patient die Patientin verstört beispielsweise. Und darauf schauen wir, okay, ist es sinnvoll, dass dieser Patient, diese Patientin zu uns kommt. Dann erhalten die Patienten direkt einen Termin nach 3 Monaten, wo wir gerne ihn oder sie das erste Mal sehen würden. Und das ist ganz konkret mit einem Brief. Und sie haben zu dem Zeitpunkt bei uns in der Klinik einen Termin in der PICS-Ambulanz. So, und nach 3 Monaten ist meistens die Rehabilitation, die ist eine Vollzeit-Rehabilitation abgeschlossen und die PatientInnen sind zurück in ihrem häuslichen Umfeld oder zumindest mal raus aus dieser akuten, hochfrequentierten Rehabilitationsphase. Dann kommen die PatientInnen zu uns und wir verstehen uns zum einen als Diagnostikambulanz. Das heißt, wir führen so ein standardisiertes Assessment durch, was wir aufwendig entwickelt haben, was wir auch publiziert haben, wo wir schauen, okay, in welcher dieser Domänen bestehen eigentlich Probleme? Also welche dieser Domänen ist das Kritische, was der Patient oder die Patientin eben als größte Baustelle empfindet? Und auf Basis dieses standardisierten Assessments und im Gespräch mit dem Patienten, der Patientin, entwickeln wir dann einen Behandlungsplan. Und Jetzt ist es so, dass das total individuell sein kann. Ne? Das kann, wenn es kognitive Probleme sind, kann es eben Hirnfunktionstraining beinhalten, Gedächtnistraining und, und. Das kann auch weiterführende Diagnostik beinhalten. Das heißt, wenn jetzt wir beispielsweise feststellen, dass eine tiefergehende neurologische Untersuchung erforderlich ist, dann würden wir empfehlen, dass der Patient, die Patientin sich neurologisch vorstellt. Das heißt, wir entwickeln einen individuellen Behandlungsplan und dann begleiten wir uns zum einen natürlich als BehandlerInnen, aber eben auch als eine Art koordinative Funktion oder koordinative Einheit. Das heißt, es gibt einige Bereiche, die wir selber abdecken bei uns in der Ambulanz. Beispielsweise haben wir in der PIX-Ambulanz selber eine psychologische Psychotherapeutin, eine Kollegin, die sozusagen für PatientInnen, wenn Bedarf besteht und das so ein Problemfeld ist, akut Psychotherapie anbieten kann. Die Kollegin hat sehr viel Erfahrung mit dieser Art von Patienten, also mit ehemaligen IntensivpatientInnen, sodass das häufig schon total viel Erleichterung bringt. Dann haben wir eine Schmerzambulanz bei uns in der Klinik ohnehin. Wenn jetzt Schmerzen ein Thema sind, chronische Schmerzen, dann könnten wir direkt sozusagen bei uns im Haus die Behandlung anstoßen. Und das andere sind dann eben weiter Verweisungen der PatientInnen an weitere SpezialistInnen, weil eben dieses Problem so breit ist und auch so viele verschiedene Fachrichtungen betreffen kann, begreifen wir uns als dann Koordinationseinheit in so ein Netzwerk aus BehandlerInnen, aus Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Atmungstherapeuten und so weiter, die wir jetzt selber nicht in unserer Ambulanz vorhalten können, wo wir dann aber in enger Abstimmung mit den PatientInnen versuchen, das in das Therapiekonzept zu integrieren. Und dann sehen wir die PatientInnen periodisch wieder. Das heißt, wir sagen, okay, wir haben jetzt folgendes Assessment gemacht, wir sehen, in den und den Bereichen sehen wir den größten Handlungsbedarf und wir empfehlen, dass sie sich dort vorstellen, bei uns einmal in der Ambulanz vorstellen und so weiter. Und dann in 3 Monaten sehen wir uns wieder und schauen, wie es ihnen geht. Und dann machen wir ein neues Assessment und schauen, okay, wie hat sich die Situation entwickelt. Genau, und wir haben einige PatientInnen, die sind nur einmal da, die sagen, okay, das genügt mir, das reicht. Und es gibt PatientInnen, die begleiten wir tatsächlich über Jahre in diesem Prozess wieder zurück ins Leben zu finden.
Oha, okay. Darf ich mal kurz zwischenfragen, weil Sie sagen, Sie haben dann ja eine koordinierende Funktion. Das heißt, Sie haben im Vorhinein auch schon die anderen Stellen angesprochen und kooperieren mit denen in einem festen Setting oder suchen Sie immer wieder neu die Spezialisten? Und machen Sie das dann oder geben Sie einfach nur eine Telefonnummer und dann muss sich die Patientin, der Patient selbst in die Warteschlange, in die telefonische einreihen? Wie läuft das für den Patienten ab?
Das ist eine sehr gute Frage. Das kann verschieden laufen. Also mittlerweile haben wir einen relativ, würde ich sagen, großen Erfahrungsschatz an Anlaufstellen jetzt, die jetzt, ich sage mal, in Berlin oder auch so im Umfeld unserer Klinik sind. Aber es ist natürlich so, dass die Charité da ein relativ großes Einzugsgebiet hat. Das heißt, wenn es jetzt beispielsweise um Logopädie oder Physiotherapie und solche Anwendungen geht, dann ist es für die PatientInnen meistens am besten, wenn sie das total wohnortnah machen. Das heißt, da ist es häufig so, dass die PatientInnen sich dann selber wohnortnah einen Physiotherapeuten suchen mit der Verordnung sozusagen aus unserer Ambulanz, wie das bei einem Orthopäden beispielsweise ja auch ist oder bei anderen ambulanten Ärzten. Anders ist das bei so Spezialambulanzen, die wir vor allem auch selber in anderen Kliniken bei uns in der Charité haben, wo wir direkt dann auch, ich sag mal, den kurzen Draht nutzen können, um jetzt beispielsweise einen Termin in dieser speziellen neurologischen Ambulanz für den Patienten zu machen, wenn es beispielsweise jetzt eine speziellere neurologische Fragestellung gibt. Da können wir natürlich, sind wir in der sehr luxuriösen Situation, dass wir bei uns im Hause auch ein sehr breites Netzwerk an Expertinnen zurückgreifen können, was so wahrscheinlich auch relativ einmalig ist.
Ehrlicherweise, entschuldige, dass ich nochmal nachfrage, vom Ablauf her passt das ganz gut. Ich hätte gedacht tatsächlich, dass Sie als PIX-Ambulanz früher in Erscheinung treten, wenn die Patienten von der Intensivstation kommen und einigermaßen stabil sind und sich aber noch sowieso ja irgendwie im stationären Aufenthalt befinden, dass man da das schon quasi verzahnt. Das macht aber scheinbar keinen Sinn, sonst würden Sie es ja wahrscheinlich machen, ne?
Ideal, das ist ein total wichtiger Punkt, weil das natürlich die Idealvorstellung wäre, dass man die PatientInnen direkt ab, also sozusagen ab Tag 1 weiß, wo sie sind und sie begleitet. Das große Problem ist dieser normale, regelhafte Ablauf nach Intensivstation. Also normalerweise werden die PatientInnen entweder über den Umweg der Normalstation oder direkt in die Reha verlegt. Die ist irgendwo weiter weg, wenn es nahe ist im Berliner Umland, aber kann auch beispielsweise in einem anderen Bundesland oder so sein. Und dann sind die PatientInnen für uns erst einmal in Anführungszeichen weg oder nicht erreichbar. Und das ist so dieser Versorgungsorganisation in Deutschland geschuldet, dass dann auch viele Reha-Kliniken gibt, die unsere PatientInnen übernehmen und damit eben auch gar nicht so klar ist, wo ist der Patient, die Patientin jetzt gerade. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass eben nach diesem 3-Monats-Fenster die PatientInnen die Reha absolviert haben. Das heißt auch so, da ganz viel und ganz ja intensive Rehabilitation stattgefunden hat und sie dann aber wieder in der Häuslichkeit sind. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, der für die meisten PatientInnen am schwersten ist. Das ist gar nicht so die Reha, weil da wird ja ganz viel gemacht. Das ist ja genau eine Phase, wo eben so direkt nach der PAP oder nach der kritischen Phase, wo das Maximum an Rehabilitationspotenzial da ist und auch benutzt werden soll. Das heißt, da findet ganz viel statt, aber das Problem ist der Zeitpunkt danach. Also wenn die PatientInnen wieder zu Hause sind und dann letztlich ihre Versorgung selber koordinieren müssen. Und da ist die ambulante Versorgung in Deutschland eben so total fragmentiert organisiert. Und letztlich sind dann PatientInnen darauf angewiesen, dass der Hausarzt, die Hausärztin sich total stark einbringt und auch darum kümmert und alles organisiert, alle Arzttermine drumherum organisiert. Aber wenn der Hausarzt, die Hausärztin aus verschiedensten Gründen, dass das nicht tut, der Patient, die Patientin beispielsweise auch einen Wohnortwechsel hat, in eine Pflegeeinrichtung gezogen ist oder, das sind ja ganz häufige Kombinationen oder Konstellationen, dann findet eben diese Koordination nicht statt und dann sehen wir eben die PatientInnen, die einen ganz großen Bedarf haben an ambulanter Nachsorge in verschiedenen Bereichen, also Nachsorge nach kardiologische Nachsorge, nach Herzproblemen während der Intensivbehandlung oder gastroenterologische Nachsorge bei Problemen mit dem Gastrointestinaltrakt zum Beispiel. Die aber es gar nicht schaffen, dieses ambulante Versorgungsnetzwerk selber aufzubauen. Und das ist dann eben auch die Aufgabe, die wir in der Ambulanz kommt sehen, dass wir sagen, hey, wo sind die Bedarfe? Und wo können wir unterstützen, dass dieses Netzwerk dann diese doch sehr komplexe Versorgung der PatientInnen übernehmen kann. Also so diese Fragmentierung der Versorgung, das ist eben so ein häufiges Problem, was wir sehen.
Mhm. Ja, da wäre doch so ein medizinisches Versorgungszentrum vielleicht gar nicht so schlecht.
Und also vielleicht noch halt ergänzend dazu, dass oft gibt es Angehörige, die das dann übernehmen und die dann genau diese Lotsenfunktion übernehmen. Und das sehen wir häufig bei uns in der Ambulanz, dass dann unsere PatientInnen oft mit den nahestehenden Angehörigen kommen, die ohnehin total involviert sind in die Betreuung und dann die Termine koordinieren und die Arzttermine koordinieren und dann der Patient, die Patientin gar nicht selber sagt, ja, okay, ich bin da und da schon beim Kardiologen gewesen und da beim Pulmologen und das Kontroll-CT nach meiner Komplikation habe ich auch schon terminiert, sondern dann die Angehörigen, beispielsweise der Ehemann, die Ehefrau, die das Kalenderbuch rausholen und sagen, nee, wir sind dann und dann da. Und das ist super. Das ist natürlich auch ein ganz großer Anker für viele PatientInnen. Aber wenn es eben diese Angehörigen nicht gibt und diese soziale Einbindung nicht gibt und jemanden, der sich verantwortlich fühlt, dann sind eben die PatientInnen auf sich alleine gestellt. In einer Phase, wo sie ohnehin mit ganz viel neuer Einschränkung zurechtkommen müssen. Und das macht es eben umso schwerer, dann diese Versorgung selber aufzubauen.
Mhm. Und nochmal Stichwort sektorenübergreifende Versorgung. Sie sagten es ja schon, Sie sind so oder haben die Koordinatorenrolle. Wie stellen Sie denn sicher, dass zum Beispiel keine Information und Daten und so verloren gehen, wenn die Patientinnen und Patienten dann zu den Kooperationspartnern gehen oder zu anderen Ambulanzen, dass diese ganzen Infos oder Untersuchungen, die gemacht wurden, dass diese ganzen Daten und Infos wieder bei Ihnen landen, wenn Sie dann nach 3 Monaten wiederkommen?
Also das ist auch ein total wichtiger Punkt. Vielleicht vorweg, es gibt jetzt keine automatisierte digitale Datenübertragung, sondern wir sind darauf angewiesen, an vielen Stellen, dass die PatientInnen dann uns berichten und die Briefe selber anbringen. Da sind wir leider jetzt nicht in einer anderen Position als eine Arztpraxis, die im Grunde vor den gleichen Herausforderungen steht, dieser also fehlenden Digitalisierung dieser Prozesse. Wenn es bei uns im Haus war, dann sehen wir das natürlich. Dann sehen wir die Verlaufseinträge, dann sehen wir die Dokumentation bei uns im elektronischen Krankenhausinformationssystem. Das heißt, da funktioniert sie, dieser digitale Pathway. Aber klar, wenn es jetzt um die Vorstellung für einen ambulanten Neurologen geht, dann sind wir darauf angewiesen, dass die Patienten das auch dann selber mitbringen. Allerdings spielt da der Hausarzt auch eine Rolle. Und wir und die allermeisten PatientInnen haben ja einen Hausarzt. Und wir begreifen uns nicht als Konkurrenz zu der hausärztlichen Versorgung. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu betonen, sondern wir sehen uns als Ergänzung und in gewisser Weise auch als Entlastung der Hausärztinnen für diese komplexen PatientInnen, wo der Hausarzt vielleicht sagt, okay, der braucht eigentlich so viele verschiedene Verordnungen und hat so eine komplexe Behandlungssituation, dass ich vielleicht gar nicht die Ressourcen, die zeitlichen Ressourcen habe, um das adäquat zu managen. Und da möchten wir eben zusammenarbeiten. Das heißt, bei jedem Besuch und bei jeder Arztvorstellung schreiben wir sehr aufwendig einen Brief mit unserem Assessment, mit unserer Empfehlung und schicken den an den Hausarzt, sodass unsere Idee eigentlich unsere Idee ist, dass wir eine Art kollaborative Behandlung mit den Hausärzten etablieren können. Das klappt oft gut. Manchmal schickt man den Brief und wird dann nie wieder was. Das hängt dann eben auch ganz individuell von dem Hausarzt oder der Hausärztin ab. Das ist ja klar.
Okay. Mit Blick auf die Zeit, trotzdem die Frage, wie ist denn die Botschaft, die Sie Entscheidungsträgerinnen im Gesundheitswesen mit auf den Weg geben würden, die noch zögern, solche Konzepte weiter einzuführen?
Also ich glaube, die Botschaft, die mir sehr am Herzen liegt, ist, dass wir, das betrifft auch die PICS-Ambulanz, aber eben auch andere Bereiche, dass wir im Gesundheitswesen anfangen müssen, Verantwortung für den gesamten Behandlungsverlauf und auch für das Behandlungsergebnis zu übernehmen. Das heißt, wir müssen viel mehr dahin kommen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt nicht so eine Silo-Struktur, wo jeder für seinen kleinen Bereich verantwortlich ist und die Intensivmediziner machen die Intensivmedizin, die Reha, Einrichtung macht die stationäre Reha, die Hausärzte machen die hausärztliche Versorgung, sondern dass wir an den Punkt kommen, wo sich diese ganzen Akteure, die ja die gleichen Patienten auf diesem Pfad behandeln, zusammensetzen und sagen, okay, wir haben jetzt folgenden Patienten vor uns und das ist unser Behandlungsziel. Das soll das sozusagen das Ergebnis am Ende der Behandlung sein. Und dafür übernehmen wir Verantwortung. Wir organisieren uns entlang dieses gesamten Pfades, wie wir diese Behandlung gestalten können, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und dass wir wegkommen von diesem, okay, der Patient ist bei uns fertig und damit sehen wir ihn nie wieder, hin zu einer Kontinuität in der Versorgung. Und ich glaube, das macht nicht nur für den Patienten, die Patientin viel mehr Sinn, sondern hat auch am Ende, ist auch am Ende finanziell attraktiv, weil man so eben Folgekosten und auch solche Reibungsverluste zwischen diesen einzelnen Silos, die aktuell bestehen, vermeiden kann. Und das ist eben die grundsätzliche Erfahrung dieser PICS-Ambulanz, die wir eben auch versuchen, damit aktiv zu durchbrechen. Und ich würde mir eben von Akteuren im Gesundheitswesen wünschen, dass man stärker den Fokus auf diese Behandlungspfade und weg von dieser Silostruktur setzt.
Ein guter Wunsch, der tatsächlich auch häufig ja schon formuliert ist, aber eben sehr schwer wahrscheinlich auch umzusetzen ist. Ne? Einmal mit den vielen Akteuren, die es einfach gibt im Gesundheitsbereich, aber auch organisatorisch vor Ort. Würde es eine Herausforderung sein?
Ja, das betrifft ja auch regulatorische Aspekte,
ja,
also
genau.
Abrechnungsaspekte im ambulanten versus stationären Bereich. Und ein zentraler Aspekt, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, es ist tatsächlich die Digitalisierung, weil eben so eine sinnvolle Koordination der einzelnen BehandlerInnen entlang des gesamten Patientenpfades, das erfordert eben eine digitale Infrastruktur, die eben nicht darauf angewiesen ist, dass der Patient, die Patientin selber der Bote ihrer medizinischen Befunde ist oder seiner medizinischen Befunde ist und ich darauf angewiesen bin als Behandler, dass der Patient auf dem Schirm hat, dass er diesen Brief haptisch in seine Mappe packt morgens und zu mir in die Ambulanz bringt. Technisch sind wir da ja schon Jahrzehnte voraus, wenn man sich überlegt, was möglich ist und wie viel jetzt auch wir über KI und so weiter sprechen. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel an der Basis zu tun, womit wir uns im Gesundheitswesen das Leben leichter machen können und auch die Versorgung einfach substanziell verbessern können.
Auf jeden Fall.
Ja.
Wie geht es mit dem Projekt weiter? Haben Sie vor, das auszurollen? Oder ist die zeitlich begrenzt, die PIX-Ambulanz bei Ihnen? Oder genau?
Die PIX-Ambulanz selber ist Regelversorgung. Das ist Teil unseres regulären klinischen Betriebes. Die haben wir letztlich 2020 initiiert und dann schrittweise aufgebaut. Und mittlerweile haben sich da die Strukturen total gut etabliert. Das heißt, für das Screening, der Entlassung von jeweiligen Intensivstationen, die Prozeduren der Einbestellung, der Wiedervorstellung, das Assessment, mit dem Assessment haben wir gute Erfahrungen sammeln können. Das heißt, so dieser Versorgung, wie sie aktuell stattfindet, die läuft als Teil der Regelversorgung unserer Klinik, auch strukturell sozusagen verankert mit SOPs, also so Standardprozeduren und so weiter. Genau, das ist das eine, das funktioniert auch total gut. Das andere ist natürlich die Weiterentwicklung. Das heißt, dass wir sind ja nun auch eine Uniklinik und als Teil dessen besteht eben auch ein Forschungsauftrag. Das heißt, wir versuchen uns an verschiedenen Stellen weiterzuentwickeln und das eben auch in Abstimmung mit anderen Kliniken, anderen Unikliniken, anderen Universitäten in Deutschland. Und auch in der Schweiz und Österreich tatsächlich. Das heißt, wir machen aktiv Forschung. Das betrifft zum einen, dass wir jetzt in diesem Jahr eine größere Registerstudie gestartet haben. PIX-DACH heißt die Studie, mit anderen Zentren in Deutschland und in Österreich. Da ist beispielsweise die Uniklinik in Augsburg beteiligt, in Wien und in Würzburg, wo wir schauen, okay, können wir vielleicht auch multizentrisch, also verschiedene Kliniken, großes Register aufbauen, um besser zu verstehen, welche PatientInnen Folgeerscheinungen, also ein PIX entwickeln und welche nicht. Das
ja, super.
Ist beispielsweise ein Forschungsprojekt, wo wir uns tatsächlich auch breiter vernetzen. Das bringt eben die PIX-Forschung im deutschsprachigen Raum total voran. Das ist auch die erste Studie da im deutschsprachigen Raum. Dann ist es so, dass wir uns versuchen, aus Versorgungsforschungsgedanken heraus weiterzuentwickeln. Das heißt, wir arbeiten derzeit an einer Digitalisierung unseres Angebots, wo wir versuchen, eine digitale Plattform zu schaffen, um eben ortsunabhängig PatientInnen auch anbinden zu können, Informationsmaterial zukommen lassen zu können und eben auch dieses Assessment, was wir bei uns in Präsenz machen, dann ist digital durchzuführen. Einfach weil wir feststellen, wir sind eine Ambulanz und jetzt in Berlin, aber im Grunde ist dieses Einzugsgebiet so groß und das betrifft so viele PatientInnen, dass das nicht skalierbar ist, wenn wir nur in Präsenz bei uns machen. Und dieser digitale Ansatz ist ein weiterer Forschungsstrang, den wir verfolgen und wir versuchen eben auch so die Diagnostik und die Therapie aktiv weiterzuentwickeln. Das heißt, dass wir schauen, welche Instrumente eignen sich dazu am besten, um jetzt die Beeinträchtigung der PatientInnen zu diagnostizieren. Und daraus ergeben sich ja zahlreiche wissenschaftliche Projekte und Forschungsfragen, die wir auch weiter bearbeiten. Es ist eben bei PIX ist so viel, dadurch, dass es recht jung ist so viel nicht verstanden, dass eben die Versorgung dann nicht ohne den Forschungsaspekt funktioniert.
Mhm. Super, ja. Wir sind beeindruckt. Versuchen wir eine kleine Zusammenfassung, wenn es Ihnen möglich ist, natürlich nur. Genau. Herr Professor Paul, was macht die PIX-Ambulanz in 3 Sätzen?
Jetzt muss ich überlegen, dass ich nicht zu lange rede. Also, die PIX-Ambulanz an der Charité versorgt PatientInnen nach schwerer Erkrankung und längerer intensivstationärer Behandlung. Und die PIX-Ambulanz hilft den PatientInnen dabei, zurück ins Leben und zurück zu ihrer ursprünglichen Funktionalität zu kommen, wenn sie wieder zu Hause sind und entlassen sind von der Intensivstation.
Prima. Was sind die 3 größten Benefits?
Die größten Benefits sind für unsere PatientInnen und Patienten, dass sie eine Orientierungshilfe haben und sich oft weniger verloren fühlen in der ambulanten Versorgung, wenn sie wieder zu Hause sind. Und besser mit dieser drastisch abnehmenden Versorgungsintensität zurechtkommen. Das heißt, dass wir den Patienten Halt geben und auch Sicherheit geben und auch sagen, okay, das ist völlig normal, dass sie aktuell noch Probleme in dem und dem Bereich haben. Das haben fast alle anderen PatientInnen auch. Sie brauchen sich da nicht schlecht fühlen oder das Gefühl haben, dass es ihnen schlechter geht als anderen. Diese Versicherung und auch die Versicherung, wenn es besser wird, dass man sagen kann, hey, sie sind schon wirklich einen Balkenweg gekommen. Das sind so ja Aspekte neben den harten medizinischen Behandlungen, die wir empfehlen, wo ich das Gefühl habe, dass unsere Patienten davon profitieren.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen, bezogen auf Ihr Projekt?
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass die Strukturen es ermöglichen würden, dass man eine solche Versorgung als Standard und auch flächenmäßig überall in Deutschland anbieten könnte. So dass es eben weniger PatientInnen gibt, die das Gefühl haben, dass sie eben nach der Entlassung alleine gelassen sind und auf sich alleine gestellt sind. Uns erreichen teilweise Anfragen aus Bayern, aus Baden-Württemberg, aus allen möglichen Teilen der Bundesrepublik von ehemaligen IntensivpatientInnen, die sagen, hey, ich habe es gegoogelt, im Internet gesehen, macht es Sinn, dass ich mich bei Ihnen mal in Berlin vorstelle? Und da würde ich mir wünschen, dass das eben so eine Art der Versorgung flächendeckend verfügbar wäre.
Ja, vielen Dank. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und diesem Wunsch können wir nur zustimmen. Das würden wir uns auch wünschen und Ihnen auch und dem Projekt. Und ja, herzlichen Glückwunsch nochmal zu der lobenden Erwähnung. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns heute geschenkt haben, für das interessante Gespräch. Und wir wünschen Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen alles Gute.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Alle weiteren Infos zum Lofert-Preis 2026 erhalten Sie auf unserer Website www.christoph-lofert-stiftung.de oder Sie besuchen unsere Social-Media-Kanäle. Ebenfalls sehr gerne laden wir Sie zur Preisverleihung ein am 9.9. im Rahmen des Hamburger Gesundheitswirtschaftskongresses. Außerdem wird es einen Livestream von der Preisverleihung geben. Folgen Sie uns und Sie erhalten in Kürze weitere Infos. Bis dahin, ciao!